Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Wenn ich irgendwann wirklich sterben sollte, hätte ich gerne diese Frau in ihrer Rolle als Carla, als meine Trauerrednerin.
Echt jetzt, ohne Scheiß?
Na, du machst es gut, du hast gesungen, wenn du für mich auch singen würdest.
Ja.
Anke Engelke ist zu Gast im neuesten Podcast-Ausgabe von The End auf Radio 1. Wir sprechen über ihre neue Serie, Das letzte Wort, und was das mit ihrem Leben macht und womit sie rechnet, was danach passiert. Mhm. Ich hatte ein bisschen Bammel vor dem Gespräch, weil jede Frau, die ich mal heiraten werde, wird auf dich eifersüchtig sein, weil ich glaube, ich mit keiner Frau so oft eingeschlafen bin wie mit dir, weil ich habe einen ganz tollen Tinnitus. Und deswegen höre ich abends beim Einschlafen immer die Simpsons. Und als, nachdem Elisabeth Kaufmann verstorben ist, bist
Volkmann.
Du...
Elisabeth Volkmann.
Oh Gott.
Nicht schlimm?
Bist du quasi die Stimme, mit der ich jeden Abend einschlafe. Das ist kein Witz.
Aber das ist doch unangenehm. Ich mache das doch so wie die Original-March.
Aber Stimme, ich schlafe doch fantastisch ein dabei.
Und du brauchst das Bild nicht dazu?
Nee, ich brauche nur die Töne. Ich kenne alle Folgen quasi auswendig. Und das beruhigt mich so doll, dass ich nach 5 Minuten einschlafe. Das funktioniert fantastisch.
Das ist ja krank. Das ist ja krank. Du kannst doch nicht... Du hast ein ständiges Piepen?
Ja, ein Piepen, genau. Aber wir sind ja nicht hier, um über Piepen zu sprechen, sondern hätte mir jemand vor 10 Jahren erzählt, dass sich ein großer Sender traut, eine Serie darüber zu machen, dass eine Frau ihren Mann verliert und anschließend sich auf den Weg macht, in der Bestattungswelt zu arbeiten, hätte ich wahrscheinlich gedacht, glaube ich nicht.
Weil du selber drinsteckst in der Industrie oder weil du die Welt nicht so einschätzt und unsere Gesellschaft, dass sie bereit ist für so ein
Unthema? Ich glaube, dass sich die letzten 4, 5, 6 Jahre ganz, ganz viel geändert hat, dass sich auf einmal große Zeitungen trauen, über den Tod zu schreiben, weil die das lange alle für so ein Killer-Thema gehalten haben, wo Leute wegschalten. Aber es ist ja genau das Gegenteil. Und ich durfte ja jetzt schon die ersten 3 Folgen von Das letzte Wort heimlich schauen. Es ist, was ihr geschafft habt. Und damit teaser ich mal jetzt ein bisschen die das hören an. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, sind die mit mir bei der Arbeit mitgelaufen? Haben die heimlich mitgefilmt? Weil bei ganz vielen Szenen habe ich gedacht, oh mein Gott, wie nah sind die an der Realität dran? Und das ist was, was mich ganz, 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 ganz... Frau Engelke kriegt gerade Gänsehaut. Aber das ist wirklich heftig. Und ich versuche es mal kurz zu machen. Was ich am schönsten finde, dass ihr es geschafft habt, die Ambivalenz von Trauer darzustellen. Dass Trauer nicht nur traurig sein ist, dass Trauer wütend sein ist, dass Trauer auch lustig sein ist. Wie hast du reagiert, als die auf dich zukamen und meinten, Anke, wir machen eine Serie, da geht's zum Sterben?
Ich muss es erstmal jetzt verdauen. Du bist ganz wichtig für uns und für... Das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Wir waren ja eigentlich im luftleeren Raum. Das haben Menschen geschrieben, die das beruflich nicht, also die beruflich schreiben, aber die sich nicht mit Trauerrednern auskennen, die haben sich das drauf geschafft. Das sind, die Ursprungsidee ist von Thorsten Merten, der den Borowski spielt.
Ja.
Weil der bei einer Beerdigung war und die went wrong. Und dann, so, und dann kam Aaron Lehmann, sehr guter Freund von ihm, Regisseur, hinzu und Irmscher, der Autor. Die drei zusammen haben dieses Ding sich ausgedacht. Geschrieben hat es dann am Ende in erster Linie Irmscher. Die haben das aus dem Bauch rausgemacht. Irmscher hat sich tot recherchiert, keine Frage. Aber da kommt ganz viel aus von einem Ort, wo Trauer stattfindet.
Vielleicht muss man mal für die, die es noch nicht gesehen haben, so halbwegs den Plot erklären. Da gibt's Carla, die ist mit ihrem Mann Stefan, die feiern Silberhochzeit. Und am Abend der Silberhochzeit, kurz bevor sie sich begatten, anlässlich der Silberhochzeit, liegt sie quasi schon im Bett, hat sich fein gemacht. Und er hat ein Aneurysma, fällt um und sie fällt komplett aus dem Leben. Er ist Zahnarzt, ist quasi aus seinem Beruf so ein bisschen ausgestiegen heimlich, hat sich eine Werkstatt geschaffen, wo er malt. Das entdeckt sie dann im Tod und kommt eigentlich aus einem bürgerlichen Leben raus und fällt plötzlich in die Realität. Ist das schon zu viel erzählt? Nein.
Nicht zu viel erzählt. Du hast aber was übersprungen. Und das finde ich interessant, abgesehen von den 2 Kindern. Du hast übersprungen, dass sie am Anfang relativ souverän zu sein scheint. Erinnere dich an das erste Gespräch bei Borowski im Bestattungsinstitut. Ja. Da sprüht sie vor Liebe und sagt, Stefan war der Tollste und es ist mein...
Der beste Mann der Welt.
Ja, und das muss ein Begräbnis sein, bei dem man diese Liebe spürt. Und da ist sie ja wahnsinnig positiv aufgeladen in ihren Ansprüchen und in dem, wie sie das da auch pitcht.
Genau, sie möchte eine Brassband dabei haben bei der Beerdigung.
Ja, da ist sie
richtig. Sie redet selber natürlich.
Ja, also das da noch nicht. Also da ganz am Anfang ist das noch gar nicht der Plan. Da geht sie fest davon aus, dass Borowski weiß, was er tut. Der ist ja auch wahnsinnig wichtig, dieser Bestatter. Hat ja auch sein eigenes Ding noch zu laufen, seine eigenen Probleme. Aber am Anfang hat man den Eindruck, dass sie das steht. Und da wird's psychologisch schon mal so interessant. Wie viel ist man in so einem Schockmoment als nächste Betroffene, als Witwe, dass man das selber nicht merkt, dass man sich da gerade was vormacht? Oder ist es so? Kriegt man das dann hin? Es gibt ja die sogenannten, also weißt du ja besser als jeder andere, die Phasen der Trauer. Aber warum denkt sie da noch, sie kriegt das alles hin? Wie oft passiert es dir, wie oft erlebst du, dass eine Ehefrau, ein Ehemann, ein Partner, eine Partnerin, muss ja nicht unbedingt in der Ehe sein, aber wie oft erlebst du, dass Menschen souverän sind?
Aber genau das meinte ich, wenn ich sage, dass quasi diese Ambivalenz von Trauer, und das ist ganz spannend zu sehen, dass ganz häufig Frauen, also da kannst du wirklich gendern dabei, die in solchen Situationen, in so einem, ich bin Herr der Situation, ich koordiniere hier noch alles, ja. Interessanterweise ist es für die Carla, die du spielst, ja der Moment, wo sie entdeckt, dass es so ein bisschen ein Doppelleben gab, wo sie zusammenbricht. Was ich häufig in der Realität sehe, ist das eher so, die schleppen sich noch über die Trauerfeier. Bis dahin funktionieren sie. Bis dahin sind alle anderen wichtig. Da wird geguckt, dass Oma glücklich ist, dass sich um die Kinder gut gekümmert wird. Und umfallen tun sie danach. Das ist ganz häufig der Fall. Aber auch das, was ihr beschrieben habt, es ist jetzt, ohne jetzt zu konkrete, es wäre nicht das erste Mal, dass Frauen im Tod Sachen entdecken. Da geht es jetzt nicht immer um Geliebte, ne? Also wo auch für mich die Frage aufkommt, wie viel Privatsphäre dürfen Menschen haben, ne? Also der Stefan, also für die die Serie noch nicht gesehen haben, der Stefan hat sich halt so ein bisschen eine Nebenrealität aufgebaut. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Und da haben wir noch am Set, die Vorbereitungszeit war sehr lang. Es gab so viele verschiedene Fassungen, so viele Wendungen, die wir dann anders gestaltet haben und so weiter und in erster Linie die Autoren. Aber es gab diese Situation, dass wir sagten, muss nicht Carla viel mehr, und auch da wird jetzt gegendert, weil sie eine Frau ist, muss sie nicht da viel mehr hingehen und sagen, abgesehen davon, dass es ein Geheimnis ist, dass es dann gelüftet wird, warum hast du das denn gemacht? Und hattest du nicht den Eindruck, du lügst mich an? Also das geht dann wird dann plötzlich sehr moralisch. Mhm. Also abgesehen davon, dass es... Und wie konntest du so leben? Du, den ich so liebe, du konntest mit einer Lüge leben? Wie geht denn das? Also ich habe auch ein interessantes Bild in der Recherche gekriegt von, ich habe mit zwei Trauerrednern, männlich, weiblich, sehr intensiv gearbeitet. Und die Frau gab mir ein schönes Bild mit. Die sagt, auch wenn es ein bisschen hinkt als Analogie, aber man muss sich vorstellen, dass so manche Frau in der Trauer einfriert, und zwar jetzt nicht eisfach, aber sie friert ein und schafft das, wie du eben sagst, bis zur Trauerfeier. Das ist oftmals so der Knackpunkt. Und dann taut sie auf und dann wird's richtig bitter. Und nicht auftauen, das ist ja so positiv besetzt, jetzt kommt der Frühling. Nee, auftauen und plötzlich zerschmilzt alles. Und man fällt in sich zusammen und denkt, was? Und da muss gar kein Geheimnis gelüftet werden oder was. Aber plötzlich ist ja die Situation da.
Also der Klassiker für mich ist das, wie häufig sich Wut entwickelt auf den, der vorher verstorben ist. Ne? Also der hat mich allein gelassen. Das darf man ja auch nicht.
Ganz, ganz oft wird gebrüllt, warum lässt du, das macht ja Carla auch, warum lässt du mich allein? Und das ist nicht egoistisch, sondern es ist, wir sind doch ein Gespann.
Wir sind ein Team. Genau, wir haben das anders geplant. Genau. Und ich kann das quasi erzählen, als von meiner Frau, der Opa verstorben ist. Der hat einen ähnlich, in Klammern, schönen Tod gehabt wie Stefan, nämlich der hat abends noch mit seiner Frau gegrillt, geht ins Bett, wacht nicht mehr auf. Mhm. Ja. Und was ich dabei beobachtet habe, ist, oder was ich mich gefragt habe, die Alternative wäre ja gewesen, eine lange Krankheitsgeschichte, da siecht jemand dahin, du als Frau löst dich 3 Jahre auf, weil du dem versuchst, das Leben irgendwie noch gerecht zu machen. Das ist aber für die Oma meiner Frau schwerer zu verstehen war, dass der jetzt weg ist, weil das so plötzlich war. Und er war über 80, obwohl es eigentlich für ihn das schönere Ableben war und auch für sie, ne? Die waren bis zum Schluss aktiv und das habt ihr in der Serie ja auch gut, ne? Also die beide haben, das steigt alles ein mit einer Partyszene, ne? Also ihr feiert eure Silberhochzeit und du singst ein phänomenales Lied. Ja. Was? Ich weiß, dass du meine Mutter hast, das ist das Zitat, glaube ich. Ja. Und dass ich manchmal glaube oder hoffe, dass Menschen zu dem Bewusstsein kommen, ey, wenn das so schnell passiert, ist das das Beste, was dir passieren kann. Auch wenn es dich rausreißt aus allem. Ne? Also man muss das erzählen, dein Sohn heißt in der Serie Furz, nennst du ihn aber? Ja, und eure Tochter heißt?
Judith, aber die kriegt auch schlimme
Spitznamen. Und die kommt dann aus dem Ausland angereist. Und was ich spannend zu sehen sah, und das ist auch einfach super nah dran an der Realität, wie Menschen in ihren Rollen aufgehen. Also ne, deine Tochter kommt an und fängt erstmal an, die Finanzen von Mama zu regeln. Ne? Und das ist ganz, das beobachte ich von außen auch immer wieder, dass Leute kommen und sagen so, nee, ich brauche jetzt eine Aufgabe, in der ich mich festhalte. Und dann kommt sie.
Und vor allen Dingen, du kannst das jetzt nicht.
Ah, es ist, ja, aber sie konnte es ja wirklich nicht, muss man dazu sagen, ne? Und diese Szene, wie die mit dem Ordner ankommt und sagt, ich bin mal durch eure Finanzen gegangen, das ist meinst Realität, du genau das passiert. Mhm. Und da habe ich mich schon gefragt, also wie nah dran habt ihr recherchiert? Und das würde mich jetzt noch ein bisschen mehr, wie bist du vorgegangen, dich darauf vorzubereiten, das zu spielen?
Also, das ist eigentlich jetzt eine Standardantwort, deswegen versuche ich die ein bisschen spannend zu gestalten und ein bisschen zu variieren. Aber das wirst du von SchauspielerInnen häufiger hören. Wenn das Buch gut ist, musst du dich echt nicht sorgen.
Wirklich? Dann,
ja, okay. Das stimmt wirklich. Wenn du mir, oh, hier, oh, da würde ich gerne. Ich kenne auch Kollegen und Kolleginnen, deren Drehbücher du anschaust und da ist so viel reingeschrieben und gemacht. Ich habe vorher ein Kino oder ein bisschen, das vorletzte Projekt davor war ein Kinofilm. Mein Sohn heißt das, bin ich die Mutti von Jonas Dassler. Eine, so ein Roadtrip ist das, ganz tragisch. Wir streiten uns viel, wir weinen viel. Jonas Dassler tackert sein Drehbuch voll. Und zwar, weil er einen psychologischen Unterbau sich da noch reinknallt und so weiter. Auch ein Spitzendrehbuch. Die Regisseurin Lena Stahl hat das selber geschrieben. Aber es geht, dann schreibst du da noch was rein, dann brauchst du das noch, da recherchierst du das noch, da gehst du in dich selber und guckst. Und ich hatte so den Eindruck, jetzt bei diesem, beim letzten Wort, es ist alles da, weil die Konstellationen, die Menschen drumherum so gut gebaut sind. Das erklärt alles, das Verhältnis zu der Tochter Judith.
Ja.
Erklärt, wie Carla ist. Du lernst Carla kennen über ihre Peer Group.
Ja.
Du siehst, wenn Tonio, der Pubertist, dass der so gestört ist. Was auch das Normalste der Welt einfach. Da siehst du, wie er mit seiner Mutter umgeht, das erzählt was über die Mutter, nicht so viel über Tonio.
Ich hatte vor kurzem deine beste Freundin hier im Podcast zu Gast.
Meine beste Freundin.
Die hat ein Buch über den Tod geschrieben, wo ein Kind verstirbt. Und von mir war die Frage, wie häufig Leute kamen und sagten, entschuldige, das musst du aber selber erlebt haben, um das machen zu können.
Ja. So, das ist die Analogie zum Schauspiel. Du musst nicht jemanden getötet haben, um Mörder spielen zu können.
Aber dennoch so intensiv, also alleine ne, für euch, die zuhören, die Carla, die du spielst, verfällt irgendwann in so eine katatonische Situation, dass sie nichts mehr kann. Mhm. So, das sind ja Erfahrungen, die musst du dir irgendwo hergeholt haben. Oder war das im Buch schon drin?
War natürlich im Buch drin. Erstens. Zweitens sitzen dir da Leute gegenüber oder sitzen mit am Tisch, gerade auch in so einer Schlüsselszene, da sitzt sie da und kann nicht sprechen. Die kann ja nicht mal, man hat den Eindruck, die atmet ja nicht mal. Mhm. Aber da sitzt dann Thorsten Merten, ein Schauspieler, ein Geschenk, als Borowski, als Bestatter. Da sitzt Judith, ne, gespielt von Nina Gummig, Sensation. Das geht schon alles von alleine. Die spielen ihr Zeug und da kannst du nichts falsch machen. Aber drittens ist da natürlich irgendwas in jedem, und da musst du kein Schauspieler für sein. In jedem Menschen sind so kleine, auf dem Rücken ist der große Rucksack irgendwie des Lebens. Aber innen drin irgendwo ist noch was anderes. Da sind so kleine Pakete, die man verschnürt hat, mal ein bisschen strammer und mal ein bisschen lockerer, weil man sagt, ach, können wir aufmachen zur Not. Aber es gibt natürlich auch in mir Pakete, die ganz fest verschnürt sind und an die ich niemanden ranlasse. Und in das eine oder andere habe ich reingeguckt dann. davor. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil ich auch gedacht habe zwischendurch, hui, das geht mir jetzt aber gerade ziemlich nah. Das habe ich jetzt so eigentlich mir nicht vorgenommen, weil ich gar nicht an der Herstellung von Emotionen interessiert bin, weil ich mich dann zwangsläufig mit der Wirkung auseinandersetzen muss. Und dann wird es mir zu blöd. Dann ist es plötzlich so eitel und man denkt sich, ach, wie sieht denn das jetzt aus, was ich da spiele? Und da bin ich raus. Das weiß ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht. Ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen. Aber wenn ich in dieser Figur drin bin und alles drumherum passiert, dann merke ich, ach du Scheiße, dann macht das was mit einem. Und das kombiniert mit der Einsicht in so die kleinen Gefühlspakete, die man da so hat, das führt vielleicht dazu, dass man irgendwas öffnet, irgendeine Schleuse.
Also ich bin ja auch nicht immer schon Bestatter. Ich habe das Gefühl, dass wenn man anfängt, sich mit der Thematik wie auch immer zu beschäftigen, dass das ganz viel mit einem selber auch macht. Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Kannst du das...
Also ehrlich gesagt, etwas, da kann ich anknüpfen an was du vor ein paar Minuten gesagt hast. Wenn jemand so und so stirbt, sei froh, das war ein guter Abschluss. So, und das heißt, weitergedacht, wenn jemand stirbt und du bist hinterher traurig, weil du sagst, hätte ich doch, dann bedeutet das, dass du jetzt zu Lebzeiten schon dich so verhalten solltest, hält kein Mensch durch. Nimmt man sich vor, sagt, so okay, dann muss ich jetzt jeden Tag leben, als sei es der Letzte.
Ja, das ist,
und ich
das
muss
ist
jetzt den Menschen so, völlige Katastrophe. Und doch war das definitiv ein Effekt, dass ich dachte, oh warte mal, wenn ich in die Situation komme, natürlich setzt man sich damit auseinander als private Person, die dann, wenn ich morgens zur Arbeit fahre oder nach dem Drehtag dann in der Bahn saß und das noch irgendwie verarbeitet habe, das nimmst du ja mit nach Hause. Dann habe ich gedacht, oh Gott, nee, da muss ich mal schnell anrufen. Oh, ich rufe mal schnell
den Bums an. Ich gebe dir ein Beispiel, muss ich rechnen, meine Tochter wird jetzt 2 dieses Jahr. Und dass ich zwischendurch, also ich bin nicht hypochondrisch oder auch ein bisschen Mama, aber dass ich echt so auch Ängste entwickelt
Absolut.
Habe. Ne? Also wenn du dann denkst, also wie oft, guck mal, ich werde jetzt in... Also in 4 Minuten werde ich 40. Und dann denkst du schon so, oh Gott, wie schnell. Ne? Und wie viele Leute, guck mal, dadurch, dass wir arbeiten nicht wie Borowski, aber auch nicht wie der böse Altner. Mhm. Bei uns kommen eben genau, also in der Realität wäre Carla wahrscheinlich bei uns gelandet in Berlin. So die Chance ist relativ groß. Mhm. Und da habe ich einfach Leute vor mir, die haben mein Alter, sind jünger, bisschen drüber und sind einfach so aus absurdesten Situationen heraus aus dem Leben gerissen. Und das hat schon auch Ängste ausgelöst.
Und das ist seit du Vater bist?
Das ist doller geworden, seitdem ich Vater bin. Das fand ich, also so Verantwortung das erste Mal für jemanden. Ne? Also so,
und plötzlich sind hat ja zwei Seiten. Du guckst, geht es deinem Kind oder deinen Kindern gut? Ist da alles in Ordnung? Habe ich gesehen, von der körperlichen Gesundheit, die seelische Gesundheit, kann ich da tun? Und dann denkst du auch plötzlich, ja, die brauchen mich jetzt aber auch noch ein paar Jährchen. Guckst du mal auf die Uhr, okay, also ich sag mal so, jetzt noch so und so viele Jahre brauchen sie mich, dann könnte ich sterben, dann wäre es okay.
Aber genau die Überlegung hatte ich so, okay, so. Und ich habe dann auch
ab
so
jetzt.
Ich habe auch so was Absurdes gemacht. Ich habe eine Versicherung abgeschlossen, die quasi dafür, also ich dachte, okay, was brauchen mein Kind von mir? Okay, ja, Liebe, Zuneigung, scheiße, die braucht Geld. Also,
okay.
So, das ist auch ein Wert, der
ja,
da ist.
Ja,
okay,
ja.
Bis wann muss die, scheiße, wenn die studiert?
Wie genug viel Geld haben, um eventuell ein Auslandssemester machen zu können.
Genau sowas.
Oder eine Reise, vielleicht will sie ja nur Dingsbums-Abschluss machen und sofort raus.
Und das war interessant zu beobachten, wie doll sich so ein Thema aufs Leben spiegelt. Und was du gerade gesagt hast, natürlich schafft das keiner, jeden Tag zu leben, als wenn es der Letzte wäre. Aber was ich zum Beispiel bei mir doll gemerkt habe, ist, ich bin glaube ich, manchmal zu schnell gelangweilt, dass ich noch schneller umschalte, dass wenn Bullshit passiert, der mich nicht interessiert, dass ich dann noch schneller weggehe und mich nicht mit Sachen belaste, die Lebenszeit verschwenden.
Ja, da muss man aufpassen, das kenne ich das Gefühl, da muss man aufpassen, dass man sich nicht selber plötzlich arrogant findet, dass man so denkt, oh, wer bin ich denn eigentlich, um sagen zu können, dieses Gespräch hier gerade führt ins Nirgendwo, bringt niemandem was. Ich bin von einem Journalisten gefragt worden, rechnen Sie damit, dass Sie auf der Straße, denn Ricky Gervais hat das bei Afterlife erlebt, rechnen Sie damit, dass Menschen auf der Straße Sie ansprechen, wenn diese Serie läuft und sagen, kann ich Ihnen mal kurz erzählen, wie das beim Begräbnis meiner Mutter war?
Ja.
Ob ich dafür bereit sei, ob ich damit rechne, ob es eine Angst gäbe meinerseits. also alles her zu mir. Wir leben in Zeiten, in denen ich gerade ich auch als Totalverweigererin der sogenannten sozialen Medien, wobei ich eine Ausnahme mache, wenn ich zum Beispiel jetzt über diese Serie spreche. Gerade bei mir stelle ich fest, ich mag das so gerne, wenn Menschen miteinander reden. Und dann sollen die alle zu mir kommen und mich zutexten. Ja. Ich kann immer noch sagen, in 2 Minuten kommt eine Bahn, bitte jetzt nicht. Aber gerne, schaffen Sie es in 2 Minuten, erzählen Sie es mir. Nicht, dass ich kompetent wäre, aber wenn Sie jemanden brauchen, der zuhört, ich werde das besser machen, ich werde ihn nicht in die Fresse schlagen
anschließend. Und das verspreche ich dir, die werden zuhauf kommen, gerade weil es eben so nah dran ist an der Realität.
Also, ja, dann muss ich einfach zuhören, oder? Ich muss ja jetzt nicht, ich kann keinen einzigen Ratschlag geben, nüchte, aber ich kann zuhören.
Und das ist, glaube ich, schon das Schlauste, was man sagen kann, weil ich glaube, das ist so in Trauersituationen, Leute, die dich überfrachten mit, was sie alles für dich sind, einfach, nee, du bist gerade mal nicht wichtig, sondern du nimmst dich mal zurück und hörst einfach zu. Und manchmal ist es zuhören und Leute wollen, das ist in der Trauer auch normal, zum 100. Mal die gleiche Geschichte erzählen.
Das hat mir der Typ erzählt. Also von dem Typen Trauerredner habe ich gelernt, der war nicht zynisch, aber der war so ein bisschen, das war echt ein dry guy. Der hat gesagt, er hat schon erlebt, dass Leute geredet haben, auf ihn eingeredet, weil sie so überfordert waren mit der Situation und weil sie diese Trauer überhaupt nicht irgendwo hinstecken konnten. Also haben sie gesprochen, also haben sie geredet. Und er hat mal getestet. Natürlich kann man dazwischendurch mal was einwerfen und mal eine Frage stellen, aber es geht wirklich darum, zuzuhören. Und der hat das dann auch mal gewagt und experimentiert und einfach Fragen gestellt, die ganz absurd waren. Oder mal ein Wort gesagt, das gar nicht passte. Flaschenöffner. Ja, genau. Und meine Frau hat immer gesagt, so einfach mal ein Wort reingeworfen, das nicht passte, weil er merkte, die sind so in diesem, ich denke jetzt laut. Das laute Denken, hat der gesagt, ist so wichtig, dass diese Menschen laut denken müssen, sich Fragen stellen. Da komme ich wieder auf Joan Didion. Das Jahr des magischen Denkens. Das ist die ist als Journalistin, hat die sich mit dem Tod ihres geliebten Mannes auseinandergesetzt. Wo war ich? Wo standen die Schuhe? Wann habe ich denn telefoniert? Wann habe ich denn dann den Kranken? Was habe ich denn? Wo war der Wo saß er? Saß er in dem? Wo war ich denn dann? So.
Und das ist was Menschen, deswegen bin ich auch so fasziniert von dem, was ich bis jetzt, also ne, ich durfte die ersten 3 Folgen sehen, weil genau das, dieses, ich denke von hier bis zum Stuhl, wie komme ich bis zum Stuhl? Und das sind Menschen, die das bis jetzt noch nicht erleben durften oder mussten, können sich das nicht vorstellen. Ich habe Leute bei mir sitzen, die wohnen seit 40 Jahren im gleichen Haus, die sitzen da, wie ist denn meine Postleitzahl? Ja. 10, 4, dann wird sie wahrscheinlich Judith, ihre Tochter, fragen. So. Und das ist sehr nah dran. Und ich glaube, dass ihr ganz viele Menschen bewegen werdet, aber was viel wichtiger ist, und deswegen finde ich das so gut, ich glaube, dass ihr ganz vielen Menschen Mut macht, denn ja, das kann ich dir, also ich kann es dir an einem ganz profanen oder ganz banalen Beispiel erklären. Menschen, die in Trauersituationen kommen, haben häufig das Gefühl, Mustern entsprechen zu müssen. Ne? Also wie verhältst du dich als trauernde Witwe?
Ja, stimmt. Was muss ich jetzt machen?
Was muss ich jetzt machen? Wie muss ich mich verhalten? Wann darf ich eigentlich wieder ein Date haben? Ne? Also ab wann darf Carla mal wieder knutschen wollen?
Zum Beispiel. Oder da muss ich jetzt, was ich auch gelernt habe, muss ich in der Vergangenheit jetzt sprechen über ihn? Oder
wie rede ich über jemanden? Rede ich immer noch Papa ist? Ja. Aber das Wichtigere ist, diese Bandbreite an Gefühlen und wie häufig ich Leute auch bei uns zu sitzen habe oder gerade in Gesprächen, nachdem die Trauerfeier war, die sich dann geschämt haben für gute Laune, geschämt haben
für...
Ich kann jetzt nicht essen. Können wir jetzt lachen, wo Papa tot ist? Mhm. Und ich habe vor 2 Jahren ein Buch rausgebracht und da hatte ich das immer wieder als Thema, es geht darum, eine Sprache zu finden und Role Models auch zu schaffen und zu sagen, ey, du darfst dich so verhalten und du darfst deinen Mann auch kurz Scheiße finden dafür, dass er gestorben ist. Das ist alles normaler Bestandteil.
So habe ich das aber nicht gelesen. Role Models ist ja eigentlich, du sagst ja, alles ist möglich. Du bist der, du machst das richtig. So wie du es machst, machst du. Denn sonst gibt es ja wieder ein Muster, nachdem
du dich... Okay, hast du total recht. Ich meine auch eher, dass einfach Bandbreite da ist. Dass das okay ist, dass du zwischendurch mal lachst. Ne? Die Generation meiner Oma, für die musste ein Jahr lang traurig sein. Und ich weiß genau, wie ich mit der... Wir waren auf irgendeinem Festspielen, hat sie dann nochmal 2 Rotwein getrunken, da war mein Opa 3 Monate und plötzlich lachte die ganz kurz, weil ich einen Witz gemacht habe. Und ich konnte in ihrem Gesicht sehen, wie sie sich gerade selber verbietet zu lachen, weil, so. Und das ist was, wo die Serie neben dem, dass sie natürlich unterhält, wo sie aber was bringt. Und das ist was, das habe ich bis jetzt bei keiner Serie über den Bereich so gesehen, ne? Als Six Feet Under kam, war das irgendwann immer auch alles ein bisschen absurd. Das war nicht nah dran an der Realität. Und das, finde ich, habt ihr echt gut geschafft. Also klar gibt's eine humoreske Ebene, aber es ist so, so ist es. Also du wirst genau diese Gespräche beim Bestatter, wo du dir völlig absurd vorkommst, ja?
Wie oft sagst du, das hätte ich dich auch fragen wollen, wenn wir uns dafür entschieden hätten, dass ich vor Drehbeginn mit dir sprechen darf. Wie oft erlebst du, dass Menschen um diesen Satz kreisen, das hätte ihm gefallen oder das kannst du ruhig machen, das wird er toll finden. Das war für mich ganz schwierig während des Drehs. Ich sage das ja auch ein paar Mal. Also Carla sagt direkt in der ersten Folge zu Tonio, zu ihrem Sohn, die Musik machen wir natürlich selber bei der Trauerfeier. Das würde Papa gefallen.
Genau, in dem Ton auch.
Ja, ey, wer kann das sagen? Und dann hab ich einfach für mich entschieden, wenn das ihr hilft, das zu denken, dann soll sie das sagen.
Du wirst ein bisschen so zum Gralshüter, ne? So ein Vermächtnis mitzutragen. Was ich versuche ja eher mitzugeben, ich finde, es ist sehr persönlich, ich finde es falsch, immer nur mit der Perspektive dessen zu gucken, der da verstorben ist. Ich versuche immer mehr zu geben, was brauchst denn du gerade? Was ist denn dein Lied? Was willst denn du? Ne? Wie willst du dich von dem verabschieden? Ja? Und auch da zeigt ihr, ich will jetzt immer nicht zu viel erzählen, was ich schon gesehen habe, soll ja spannend bleiben, aber alleine wie der Bestatter fragt dich, und morgen ist die Kremation, wollen Sie dabei sein? Das macht er natürlich auf die unsensibelste Art und Weise. Und die Carla ist total geschockt. Was?
Was?
Nein.
Nein.
So. Ja. Und dann kommt genau das. Und das habe ich ganz häufig, dass Entscheidungen nicht sofort getroffen werden können. Also in dem Film ist es dann so, dass Carla am nächsten Tag plötzlich Tränen über. Wo ist er jetzt? Ich will dahin.
Adresse.
Und das ist was ich in der Arbeit eher so habe, wo ich sage, weißt du was, Carla, du könntest, das ist in 3-4 Tagen, schlaf mal eine Nacht drüber, willst du das? Der Schritt ist wichtig so. Und wo ich dann auch dachte, ach Carla, wärst du bei uns gewesen, wär's nicht, das tat mir auch so leid, das tat mir in der Seele weh. Weil das ist was bei uns, und das hat auch die Autoren gut getroffen, die haben auch die Bestattungsrealität sehr gut wieder, also auch diese Branchenrealität und wie da jemand, ach, da kommt die Zahnarztwitwe, das macht
ja, tsching,
tsching, ka-tsching, ka-tsching, ja. Und das hat es schon gut getroffen und trotzdem zu zeigen, man muss das nochmal erzählen, der Borowski ist ja kein Arsch.
Ne? Also wir wissen in der Not.
Der hat ein ganz gutes Herz, so, und das ist auch da so, ne, aber der hat es halt nicht anders auch gelernt, ne. Wenn ich dann sehe, wie er deinen Stefan da am Anfang schminkt und das für ihn, du wirst mal ein guter Bestatter, sagt er dann zu seinem Sohn. Aber warte mal, nee, das macht's nicht aus, ja. Also hast du für dich überlegt, was passiert denn, wenn Anke plötzlich so ein Aneurysma hat, wie der Stefan? Was passiert dann? Hast du da mal drüber nachgedacht?
Vielleicht, was wir eben sagten, im Zusammenhang mit Familie, mit Kindern, dass du denkst, also das habe ich dann und wann, dass ich sage, ich glaube, ich muss doch jetzt nochmal diese Umzugskisten da, die muss ich jetzt mal ausräumen, sonst müssen das Leute machen, wenn ich weg bin.
Ja.
Und müssen diesen ganzen Scheiß da durchgucken, das will ich ja niemandem zumuten. Und dann da in dem einen Raum, oh Gott, da sind ja auch noch die ganzen Sachen, das sind ja meine ganzen alten Sachen von der Uni und die, oh Gott, noch die ganzen alten von der, und die, meine CDs, ich brauche gar keine CDs, soll ich die mal durch, so.
Ja,
also muss ich die mal alle sortieren und weggeben oder was? So muss ich die mal digitalisieren oder whatnot? So, solche Gedanken habe ich manchmal. Aber ich setze mich damit nicht auseinander. Vermutlich, also Verdrängung auf keinen Fall, vielleicht Faulheit, vielleicht aber auch so eine Freude einfach am Hier und Jetzt und am Leben. Vielleicht ist es das, dass ich mir so denke, oh nee, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht.
Was ich persönlich eigentlich ganz, ganz schön fand, weil ich selber alter Atheist bin, dass quasi so, dass Religiosität sehr außen vor gelassen wurde. Ist das Absicht?
Kommt aber auch noch vor.
Okay. Du kennst mehr als ich.
Ja, also auf der einen Seite ist alles Absicht, denn der Irmscher hat ja, wie gesagt, das ist ein unglaublich präziser Schreiber und so ein, der recherchiert so gut, der hat so mit vielen Menschen gesprochen und der guckt genau hin, der interessiert sich einfach für Menschen. Der hat das gespiegelt, was er gesehen und erlebt hat. Und da kommt alles vor. Passiert einfach alles. Also das heißt, es wird sowohl, das ist wichtig, glaube ich, das ist eben wichtig bei der Serie, das ist auch wichtig für die Serie, dass ja alles stattfindet. Man kann es nicht ausschließen. Deswegen muss da auch Religiosität stattfinden, deswegen muss Glaube da stattfinden, deswegen muss auch Atheismus stattfinden, alles. Es gibt, ist kein Programm.
Wo gehst du gedanklich hin, wenn du trauerst?
Das wurde ich gestern und vorgestern auch im Zusammenhang mit der sogenannten Promo-Arbeit für die Show auch gefragt. Und habe ich wieder festgestellt, dass mir Musik so viel bedeutet. Ich bin sehr musikalisch. Ich spiele kein Instrument und ich bin auch keine grandiose Sängerin, aber ich singe wahnsinnig gern. Das ist ein großer Unterschied. Und es muss auch niemand hören, wenn ich singe, aber für mich ist es schön und ich mache es gerne. Und auch als Sprecherin, weil ich viel als Sprecherin arbeite, singe ich mich ein oder summe ich mich ein. Und zu dem Synchronstudio, in dem ich in Köln arbeite, brauche ich mit dem Fahrrad knapp eine Stunde, brauche ich mit der Bahn mit einmal umsteigen 40, 45 Minuten. Da summe ich die ganze Zeit. Und ich merke, dass ich über Musik, abgesehen davon, dass ich das beruflich so brauche, auch ganz viel Beruhigung finde. Ich finde da Schönheit, ich finde da Gnade, ich finde alles in Musik und nicht nur jetzt, was man vielleicht denken würde, nicht nur in der Klassik, sondern auch durchaus im, vor allen Dingen natürlich, glaube ich, durchaus in so Soul-Musik, also die heißt ja nicht umsonst, das ist ja nicht umsonst Seele, das ist Musik, bei der ich total anknüpfen kann und ich habe auch keine Angst vor Pathos zum Beispiel bei Musik. Aber da gehe ich hin. Und ich bin da so ein, ich bin ja draußen einfach ganz viel. Ich mag ganz gerne draußen sein. Und hier, auch jetzt in Berlin, ist ja gar nicht meine Stadt. Aber ich latsche hier einfach ganz gerne rum. Ich war total gerne mit einem öffentlichen, ich habe zwar ein Auto zu Hause, ein Elektroauto, aber das steht eigentlich nur rum, weil ich finde, dass man alles auch zu Fuß und mit dem Rad oder mit der Bahn machen kann. Oder mit dem Bus. Da finde ich total viel, also sowohl, da tanke ich sowohl auf, als auch, da lasse ich auch raus. Also da, ich sitze auch da manchmal. Es passiert immer wieder, dass ich irgendwie irgendwo sitze oder gehe und weine oder so.
Was würdest du dir wünschen, was die Serie auslöst? Ist es eine tendenziöse Frage? Ja,
ne? Ja, aber nicht schlimm. Vielleicht würde ich, ja, das, was ich vorhin schon sagte, wenn ich damit rechne, dass Menschen sich mir vielleicht öffnen, und das war bei den sogenannten Test-Screenings auch so, dass, und da war ich ja gar nicht dabei, da sind Freiwillige, die da den Menschen, denen das gezeigt wurde, Fragen stellen, einfach um Feedback zu kriegen, damit wir nicht völlig im Dunkeln rumlatschen. Auch da öffneten sich die Menschen. Und das war eine gute Rückmeldung, weil ich jetzt mal ein bisschen davon ausgehe, dass das vielleicht diesen Effekt hat, dass das wünscht man sich ja auch. Die Antwort hätte ich dir vermutlich auch nach Findet Dory gesagt oder nach Tödliche Geheimnisse. Und das ist mehr ein Krimi. Hoffentlich reden die Menschen anschließend. Aber dann auch nur bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann kannst du nicht mehr. Wenn du eine Mystery-Serie guckst oder Game of, habe ich alles nicht gesehen, aber wenn du einen Western guckst, worüber sollst du dann anschließend sprechen? Aber ich glaube, wenn du sowas schaust, vielleicht hast du dann das Bedürfnis, vielleicht sogar den Mut und vielleicht auch die Möglichkeit, dich damit auseinanderzusetzen. Muss ja nicht unbedingt in einem Gespräch enden. Auch die eigene Auseinandersetzung mit dem Thema Tod, mit dem Thema Trauer. Also wäre das nicht toll, wenn die Leute, also das, was du ja auch mitbewegst, wenn die Leute keine Angst hätten vor einem Thema, wenn die Leute etwas nicht tabuisieren und oder stigmatisieren würden, sondern einfach sagen, da mache ich mir jetzt mal doch Gedanken drum. Oder also die Fragen, die du auch stellst, was ist denn, wenn Anke ein Aneurysma hat und mit dem Kopf auf den Tisch schlägt und es ist vorbei und da sind ja auch Leute, die zurückbleiben und die traurig oder hilflos oder überfordert sind oder auch glücklich, kann ja auch sein. aber was diese Gedanken sich zu machen, ist ja auch was Tolles. Also dafür braucht man ja nicht einen Krimi zu schauen oder dafür muss man kein Bungee-Jumping machen. Das sind ganz schön wilde Fahrten.
Ich kann dir versprechen, dass wird die Serie schaffen. Und ich freue mich ein bisschen, dass Netflix sich das getraut hat. Und ich glaube, das braucht weiterhin die Öffentlichkeit. Ich hoffe nur nicht, dass du jetzt immer eingeladen wirst in Talkshows und über Trauer reden musst.
Das kann passieren, dass man dann automatisch zum Spezialisten
wird. Die Spezialistin.
Oder? Aber ich kann ja dich empfehlen.
Ja, dann machen wir es einfach immer zusammen.
Das genau, dann mache ich dann mal den Showpart und du
das
machst
das dynamische Du.
Genau.
Ey, ich danke dir, dass du das...
Vielen Dank, Erik.
Und ich bitte, Leute, schaut die Serie. Also ich habe gestern... Mich hat es sehr, 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 sehr doll berührt, weil ganz doll meine Arbeit sich darin wiedergefunden hat und auch so die Wichtigkeit von Sachen. Vielen Dank.
Wow, danke. Das ist echt gut zu wissen. Man ist so ein bisschen im Dunkeln. Super, das hilft sehr. Darf ich das weitergeben an Irmscher und an Aaron?
Mach das bitte.
An die Macher? Das, wenn die das hören, die flippen mir aus. Geil. Vielen Dank.
Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.